Epos-Schnipsel, der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis.
Herzlich willkommen zur 13. Geschichte bei Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja und ich heiße alle wiederkehrenden HörerInnen herzlich willkommen zurück und begrüße alle Neulinge, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, ebenfalls ganz herzlich. Wenn du meinen Newsletter zum Jahreswechsel erhalten hast, dann erinnerst du dich vielleicht, dass ich darin zum Thema Veränderungen schrieb: Ich muss wollen, dass ich es will. Und ich kann ernsthaft sagen, ich will diesen Podcast wollen. Und deshalb geht es auch im neuen Jahr wie gewohnt weiter. Mir bereitet es viel Freude, für die Mythen und ihre Helden zu recherchieren und dir meine Geschichten dann zu erzählen. Was mich dann noch mehr anspornt, ist euer tolles Feedback, das immer freundlich, fair und sehr hilfreich ist. Vielen Dank dafür und macht bitte weiter damit. Ich kann es einfach nicht lassen. Irgendwie mag ich Bad Boys, so wie ich finde, auch Shiva einer ist. Und deshalb spielt er auch in unserer heutigen Episode wieder eine wichtige Rolle. In manchen Abbildungen von Erzyogi Shiva sieht man in seinen Haaren eine kleine weibliche Figur, der Wasser aus dem Mund fließt. Dabei handelt es sich um die Göttin Ganga. Shiva ist zwar nicht unser Hauptheld in der heutigen Episode, aber er spielt eine entscheidende Rolle, in der wir ihn einmal zuvorkommend und hilfsbereit erleben werden. Wir wollen heute mehr von Ganga hören und wie es kam, dass der Fluss Ganga auf die Erde fiel. Die heutige Episode beginnt ziemlich tragisch, aber es kommt zum Happy End und irgendwie hinterlässt mich diese Geschichte mit einem zufriedenen Gefühl. Ich war schon sehr, sehr lange, noch lange bevor ich begann, mich mit Yoga zu beschäftigen, davon überzeugt, dass die gleiche Qualität an Energie, die ich ins Universum aussende, zu mir zurückkommt. So nach dem Motto, tu Gutes, dann widerfährt dir Gutes. Und stark vereinfacht gesagt, entspricht diese Idee dem karmischen Gesetz, von denen es insgesamt 12 gibt, von Ursache und Wirkung. Und so liegt auch der Begriff Karma-Yoga nicht fern. Karma-Yoga ist im Hinduismus einer von mehreren Yoga-Wegen, wie zum Beispiel auch Bhakti-Yoga, also die Hingabe und Liebe zu Gott, Natur, Menschen und Tieren, und Raja-Yoga, der königliche Weg, der unsere Asana-Praxis, Pranayama-Übungen und Meditation beinhaltet. Sowie Jnana-Yoga, der philosophische Weg. Hier gelangt man durch Studium, Übung und praktische Erfahrung zur Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit sowie zur Selbsterkenntnis. Dieser Podcast gehört zum Beispiel auch dazu. Karma-Yoga ist Yoga der Tat und bedeutet Handeln, ohne sich an seine Taten zu klammern. Dazu habe ich schon am Rande in der Episode von Arjunas Dilemma etwas gesagt. Unser Karma ist die Summe unserer Handlungen. Spätestens seit dem Buch mit dem Titel Mises Karma von David Safia wissen wir, dass wenn wir uns daneben benehmen, wir als Ameise wiedergeboren werden. Wer sich dagegen liebenswürdig gibt, kommt ins Paradies oder Nirvana. Stimmt doch, oder? Nun ja, wie immer ist es nicht so simpel, auch nicht mit unserem Karma. Man kann nicht einfach behaupten, dass jemand, den ein furchtbares Schicksal ereilt, wohl in einem früheren Leben ein Übeltäter gewesen sein muss und jemand, dem die Sonne aus dem Allerwertesten scheint, einfach immer alles richtig gemacht hat. Das wäre doch zu nah an Abreißkalenderpsychologie. Im Yoga ist es eher so, dass jemand mit einem harten Schicksal ausgezeichnet oder geehrt wird, da er ja mehr schlechtes Karma abbauen kann als jemand, der scheinbar keines hat. Und kann damit schneller zum Punkt der Erleuchtung kommen. Ich sehe schon, wie einige von euch die Backen aufblasen, weil ihnen dieses Konzept zynisch vorkommt. Ein bisschen wie der martialische Spruch, was uns nicht tötet, macht uns nur härter. Allerdings hat man angeblich so die Möglichkeit, aus dem ewigen Karma-Kreislauf Samsara, dem Kreislauf der Wiedergeburt, auszusteigen und endlich mit Samadhi, der Erleuchtung, im Nirvana, dem Paradies, zu landen. So, genug vorab philosophiert. Lasst uns jetzt in die Geschichte einsteigen, wie der Fluss Ganga auf die Erde fiel. Vor langer Zeit gab es einen Prinzen mit dem Namen Bhagiratha. Sein Ururgroßvater namens Sagara war der König von Ayodhya gewesen. Manche sagen auch, dass er der 13. Nachfolger von Lord Rama war. Sagara, der Urgroßvater, hatte 60.000 und einen Söhne. Er war ein großartiger König und strebte immer weiter nach Macht und Einfluss. Sagara liebte das Pferderitual. Sein Lieblingshengst wurde aus den Stallungen geholt und vor den Toren des Palastes freigelassen. Das freiheitsliebende Ross stob sofort los und galoppierte davon. Nach damaligem Recht war es nämlich so, dass alle Ländereien, die das Pferd des Königs auf seinem Lauf durchqueren würde, bis es zum ersten Mal anhielt, rechtmäßig dem König zufielen. Insgesamt ließ Sagara das Pferderitual 99 Mal ausüben und als er alles für das 100. Ritual vorbereiten ließ, wurde Lord Indra darauf aufmerksam. Indra, Gott der Götter, war alarmiert, denn er hatte Angst, dass die Besitzeslust von Sagara auch vor dem Himmel nicht Halt machen würde. Und wer weiß, vielleicht wollte Sagara sich sogar Indras Thron zu eigen machen. Also stahl Indra das Pferd, um das Ritual zu verhindern. Wohin aber nun damit? Schließlich gehörte Sagara bereits fast die ganze Welt. Also versteckte Indra das Pferd in Patala, einer Unterwelt. Als Indra das Ross in Patala auf einer Weide unterbrachte, trug es sich zu, dass ganz in der Nähe der weise Mann Kapila Muni unter einem Baum in tiefer Meditation saß. Zur gleichen Zeit wurde der Diebstahl des Pferdes in Sagaras Palast bemerkt. Und so machten sich Sagaras 60.000 Söhne auf die Suche nach dem Gaul. Schnell wies die Spur nach Patala, und als sie dort eintrafen, fanden sie den Hengst auf der Koppel, sahen jedoch niemand anderen als den meditierenden Kapila Muni unter seinem heiligen Baum. Daher nahmen sie an, dass er der Dieb sein müsse, und sie begannen ihn zu malträtieren. Nun ist es aber so. Es ist sehr, sehr gefährlich, meditierende Yogis in Trance körperlich anzugreifen. Deren kraftvolle, gebündelte Energie kann sich wie ein Stromschlag entladen und übertragen. Als die kriegerischen Söhne den meditierenden Yogi also angriffen, öffnete sich dessen drittes Auge im Schrecken des furchtbaren Angriffs. Er verfluchte die Störung seiner stillen Meditation durch seine Angreifer und in wenigen Sekunden waren alle 60.000 Mann zu einem Häuflein Asche verbrannt. Wenn eine Handlung einmal ausgeführt ist, kann man sie nicht mehr rückgängig machen. Man kann die Konsequenzen durch weitere Handlungen höchstens abmildern. Das ist karmisches Gesetz. So wenig wie Kapila Muni den Tod der Söhne rückgängig machen konnte, konnten diese ihren Angriff auf ihn rückgängig machen. Es lag nun an den Familien der Toten, deren verfluchte Seelen zu befreien. Und da Kapila Muni seine Tat nicht rückgängig machen konnte, gab er klein bei, Die Söhne von Sagara dürften wiedergeboren werden, sobald sie durch Mutter Ganga gereinigt worden seien. Sagara war durch die Trauer um seine Söhne gebrochen und lebte fortan als Einsiedler im Wald. Sein Königreich übergab er seinem Erstgeborenen Ansuman, der sich sogar bei Kapila Muni entschuldigte. So wie zuerst Ansuman, bat auch sein Sohn Dilip und anschließend dessen Sohn Bhagiratha um göttliche Gnade und um Vergebung für das von ihren Vorfahren verübte Unrecht. Viele Generationen lang opferten die Kinder dieser Nachfahren, um Vergebung zu bitten. Und so schauten im Laufe der Jahrzehnte die Götter wohlwollender zu, und als Bhagiratha als ernsthafter Yogi mit Inbrunst und Durchhaltevermögen Yoga praktizierte, gewann er schließlich die volle Vergebung und Unterstützung des Himmels. Zu dieser Zeit existierte Ganga lediglich in himmlischer Form. Als Göttin Ganga erschien sie als der himmlische Fluss. Der fatale Fehler durch Bhagirathas Vorfahren und die Bedingung von Kapila Muni, die Seelen reinzuwaschen, brachte sie dazu, ins Geschehen einzugreifen. Die Götter baten Ganga, auf die Erde herabzusteigen. Ganga war nicht besonders begeistert, besann sich aber auf ihre Empathie für die unwissenden Menschen und wollte helfen. Sie stimmte dem Erdenbesuch zu, sagte jedoch: »Ich kann mich schon auf die Erde fallen lassen. Allerdings habe ich Angst, dass meine Macht und Kraft wie ein Tsunami wirken und die Erde durch meinen Fall gänzlich zerstört wird. Einer von euch Göttern muss mich auffangen.« »Ha, wer ist aber schon stark genug, um den gesamten und konzentrierten Ansturm weiblicher Energie aufzufangen?« Die Götter berieten sich und fanden schließlich die Lösung. »Das kann nur Shiva, dessen Sitz ganz oben auf dem Berg Kailash ist und der damit dem Himmel auf der Erde am nächsten ist.« Also stimmte Shiva zu, dass er Ganga mit seinem Kopf auffangen würde. Sein dickes, langes, verfilztes Haar würde einen prima Kanal für den Fluss Ganga bieten. So konnten Energie und Wasser sicher auf die Erde und durch die Welt fließen, ohne dort alles Leben zu zerstören. Ganga nahm Anlauf, sprang ab, landete sicher auf Shivas Kopf und ergoss sich über die Erde. Es entstand ausreichend Strömung, dass sie bis in die Unterwelt fließen konnte, wo die verfluchten Seelen der 60.000 Söhne durch die Berührung mit dem reinigenden Wasser befreit wurden. Ganga manifestierte sich anschließend dauerhaft als Fluss Ganges auf der Erde. Ihre Quelle befindet sich in Gangotri, ganz in der Nähe des Berges Kailash. Von dort, so sagt man, teilt sie sich in hunderte von Strömen, bevor sie ein Delta bildet und sich bei der Bucht von Bengalen mit dem Meer vereint. Tja, wir haben das schon in anderen Geschichten der indischen Mythologie beobachtet. Wann immer eine Situation aussichtslos erscheint, werden Götter auf den Plan gerufen und Ganga ist dahingehend besonders fleißig. Man sagt, dass nicht nur alle anderen Flüsse, sondern auch alle Lebewesen und Pflanzen, die sich in diesen Flüssen befinden, ihre Kinder sind. Daher hat es auch etwas sehr Tröstliches für die Menschen, am Ufer der Ganga zu sterben oder die Asche ihrer sterblichen Überreste mit dem Fluss ins Meer zu schicken, in dem ja einst alles Leben begann. Heute gibt es zum ersten Mal einen Musiktipp von mir. Ich liebe das Mantra Yemaya Asesu, afrikanischen Ursprungs, gesungen in der Version von Deva Primal. Auch wenn wir die Worte dieses Mantras vielleicht nicht wörtlich verstehen, verstehen wir doch den Trost und die Liebe und die Harmonie in dem Augenblick, wenn das süße Wasser des Flusses auf das Salzwasser des Ozeans trifft und sich beide vermählen. Unsere heutige Pose heißt zu Deutsch Wasserfall. Wie Paritta Karani ist eine sanfte und leise Asana. Man könnte auch halber Schulterstand dazu sagen. Man liegt auf dem Rücken mit dem Becken am Boden und dem Gesäß an der Wand. Die Beine liegen nach oben ausgestreckt an die Wand gelehnt. Dadurch wird der Rücken entspannt und die Beine toll entstaut, die Venenklappen entlastet und der Blutfluss der Beine zum Herzen vereinfacht. Dies ist besonders angenehm, wenn man viel sitzen oder stehen muss, geschwollene Beine oder Füße hat oder auch nach einem langen Flug. Diese Asana ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer anspruchsvolle Krieger- oder schwierige Balancehaltungen sein müssen. Diese leichte, im Sinne von Leichtigkeit und leise Asana ist das ideale Beispiel dafür, dass auch weiche, leise und sanfte Haltungen ihren Platz in unserer Asana-Praxis verdient haben. Zum Abschluss zitiere ich heute einen unbekannten Verfasser mit einem passenden Vers. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.